Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Wenn Worte Lobbyarbeit machen, dann wird's meistens plump. Asyltourismus, Herdprämie, das gute Kita-Gesetz. Und fast immer liegt die Sprachmacht in der Hand von bestimmten Gruppen. Bestimmtes Geschlecht, bestimmte Hautfarbe, bestimmte Medien. Vielfalt, Perspektivwechsel oder Gleichberechtigung bleiben da auf der Strecke. Wir stellen heute einige Menschen vor, die gegen diese Zustände vorgehen. Außerdem sprechen wir über YouTubes Problem mit der Videokommentarfunktion. Aber wir beginnen heute mit Jan Kuciak. Genau heute vor einem Jahr wurden der slowakische Journalist und dessen Verlobte erschossen. Der Mörder hat sich gestellt und ist geständig. Warum die beiden gestorben sind, das ist offiziell nicht ganz klar, aber dass es mit Kuciaks investigativer Recherche als Datenjournalist zusammenhängt, das liegt mehr als nah. Kuciak kam vielen Verstrickungen von Politikern und dubiosen Geschäftsleuten auf die Schliche, was natürlich ihn zum Problem werden ließ. Nach seinem Tod gingen in der Slowakei Zehntausende auf die Straße. Der Premierminister und der Innenminister mussten zurücktreten. Aber auch für die Medien hat sich einiges geändert. Kilian Kirchgessner berichtet.
An Tiefschläge haben sie sich schon lange gewöhnt, die slowakischen Journalisten. Aber jene Äußerung des damaligen Premierministers Robert Fico hatte eine besondere Qualität. Auf einer Pressekonferenz sagte er in die Mikrofone:
Nie informierte.
Sie informieren nicht, sie kämpfen gegen diese Regierung. Und deshalb gestatten Sie mir bitte den Ausdruck, den ich sehr ruhig ausspreche. Einige von Ihnen sind schmutzige, antislowakische Prostituierte. Das war lang vor dem Mord an Jan Kuciak, aber auch wegen solcher Äußerungen seien Journalisten in weiten Teilen der Gesellschaft zum Feindbild geworden. Der Mord sei so etwas wie die Konsequenz daraus gewesen, sagt Tibor Macak. Er ist Redakteur beim slowakischen Rundfunk und Generalsekretär des Journalistenverbandes AEJ. Das hat sicher zur Atmosphäre beigetragen, die hier im Land herrschte. Es waren Korruptionsfälle aufgedeckt worden, an denen unser Kollege Jan Kuciak gearbeitet hatte, und die reichten bis nach ganz oben, bis zur Beraterin des Premierministers, die eine sehr enge Beziehung zu ihm hatte und auch zur Mafia. Der Premierminister Robert Fico ist inzwischen zurückgetreten. Zu laut wurden die Rufe in der slowakischen Gesellschaft nach einer politischen Erneuerung. Viele der zehntausenden Demonstranten, die damals auf die Straße gingen, forderten auch einen besseren Umgang der Politiker mit Journalisten, auch und gerade mit denen, die kritische Fragen stellen. Jetzt, ein Jahr nach dem Mord an Jan Kuciak, seien tatsächlich Verbesserungen zu spüren, urteilt Tibor Macak. Insgesamt denke ich, dass sich die Position von Journalisten in der Öffentlichkeit geändert hat. Ein solcher brutaler Mord hinterlässt Spuren in der Gesellschaft. Der neue Premierminister Peter Pellegrini hat zwar auch keine besondere Vorliebe für Journalisten, aber er geht vorsichtiger und umsichtiger mit ihnen um als sein Vorgänger. Das liegt auch daran, dass die Gesellschaft sensibler geworden ist für die Rolle von Journalisten, die zuvor offen der Verachtung preisgegeben waren. Bemerkenswert sei aber noch eine zweite Entwicklung, die nach dem Mord an Jan Kuciak in den slowakischen Medien eingesetzt hat, sagt Tibor Macak. Falls jemand Journalisten einschüchtern wollte, dann ist es ihm nicht gelungen. Im Gegenteil, die Journalisten sind regelrecht aktiviert worden. Unser Bemühen ist es, wie es immer so schön heißt, die Wachhunde der Demokratie zu sein. Das zeichnete sich schon früh nach dem Mord ab. Ein Großraumbüro an einer Ausfallstraße in Bratislava. Hier sitzt die Redaktion von Aktuality.sk, dem Online-Medium, für das Jan Kuciak gearbeitet hatte. Der Mord, sagt Chefredakteur Peter Bardi, habe die journalistische Arbeit seiner Kollegen komplett auf den Kopf gestellt. Wir haben uns komplett verändert, die ganze Zeitung. Wir hatten vorher ein dreiköpfiges Investigativteam. Nach Jans Mord sind wir zu einem regelrechten investigativen Knotenpunkt geworden. Die vorher für Gesellschaftsthemen zuständig waren, für Bildung oder für Wirtschaft, sie alle haben ihre eigenen Themen zur Seite gelegt. Sie lernen, wie man mit offenen Quellen arbeiten kann, wie man Datenbanken analysiert, und wir alle recherchieren zusammen unseren großen Fall. Der große Fall, das war damals und ist auch heute noch die Verstrickung von Unterweltgrößen mit Politik und Justiz. Um diesen Seilschaften auf die Spur zu kommen, arbeiten slowakische Journalisten heute besser zusammen als früher, etwa im Sinne von Recherchepools. Peter Bardi. Wir haben gemerkt, dass wir nicht immer die Ersten, die Exklusivsten sein müssten mit einer Nachricht. Manchmal ist es besser, zusammenzuarbeiten. Allein dafür, dass wir uns gegenseitig schützen. Ich habe sogar den Eindruck, dass die Medien verantwortungsvoller ihre Themen auswählen. Manche Beiträge werden nicht mehr gekürzt, nicht mehr boulevardisiert. Es geht stärker um die reinen Fakten. Tatsächlich laufen die Investigativressorts der Zeitungen seit dem Mord an Jan Kuciak auf Hochtouren. Wenn jetzt aus den Enthüllungen auch tatsächlich strafrechtliche Ermittlungen hervorgingen, sagt Peter Bardi, dann habe der Tod Jan Kuciaks zumindest einen Sinn gehabt.
Kilian Kirchgessner über den Tod von Jan Kuciak und dessen Verlobte. Die slowakischen Medien hat das sensibilisiert. Sprechen wir über das Buzz-Medienwort Echokammern, in denen wir uns aufhalten, wenn wir im Netz unterwegs sind und unsere Meinungen und Vorlieben gespiegelt bekommen. YouTube zum Beispiel. Welche Videos wir dort suchen, das merkt sich der Algorithmus und spuckt entsprechend ähnliche Ergebnisse aus, damit wir dranbleiben und uns zwischendurch ein bisschen Werbung anschauen. Einige dieser YouTube-Werbekunden haben sich aber nun zumindest zeitweise von der Plattform verabschiedet. Dr. Oetker oder der Riese Disney. Weil sich Pädophile in eigentlich harmlosen Videos per Kommentar austauschen und der Algorithmus ähnliche Videos empfiehlt. Und wieder geht es im Grundsatz um die Frage, ob und wie viel Steuerung und Zensur bei YouTube notwendig ist und wie diese Steuerung möglich sein kann. Die Organisation Algorithm Watch beobachtet genau solche automatisierten Prozesse. Ich habe dessen Geschäftsführer Matthias Spielkamp gefragt, wie er den aktuellen Fall der pädophilen Netzwerke bewertet.
Ich finde den erstmal sehr interessant, und zwar aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Das eine ist ja, die Videos, Sie hatten das schon gerade gesagt, sind selber unproblematisch, um die es da geht. Was passiert ist, ist eben, dass Menschen entdeckt haben, dass sie über die Kommentarfunktion diesen Videos auf einmal, wenn man so will, eine ganz andere Bedeutung geben konnten, nämlich als eine Art Austauschnetz von Pädophilen. Das ist wahrscheinlich etwas, womit YouTube so nicht gerechnet hatte und womit sie dann wahrscheinlich auch nicht gerechnet haben, ist, dass das so eine große Aufmerksamkeit bekommen hat, dass es dann die Werbekunden sind, die den Druck ausgeübt haben, der dazu führt, dass YouTube jetzt darauf reagieren muss. Also nicht etwa ein Gesetzgeber oder eine öffentliche Behörde, sondern die Werbekunden haben gesagt, also mit solchen Inhalten möchten wir nicht in Verbindung gebracht werden und deswegen passiert da eben jetzt etwas.
Zur Erklärung, es geht um harmlose Videos von Kindern, etwa zum Beispiel ist das Bein eines Kindes zu sehen. Diesen Timecode haben die Kommentatoren dann verlinkt und so auf ihre Thematik in den Kommentaren hingewiesen. Also inhaltlich nicht unbedingt verboten, aber per Kommentar dennoch verbreitet. Ist YouTube aus Ihrer Sicht da in der Verantwortung?
In dem konkreten Fall würde ich einfach sagen, ja, sind sie. Denn ich glaube, der Zusammenhang, der da hergestellt wird, der ist sehr eindeutig. Und dann sehe ich YouTube einfach ganz klar auch als Unternehmen in der Verantwortung, sich um sowas zu kümmern und zu sagen, also das sind Dinge, die wir auf unserer Plattform eigentlich nicht tolerieren wollen und dann müssen wir auch eingreifen. Und das hätten sie auch machen müssen, wenn es eben nicht diese Aufmerksamkeit gegeben hätte. Aber sie hätten es wahrscheinlich nicht getan, weil es ihnen entweder gar nicht auffällt oder, und das kann man durchaus als Kritik verstehen und formulieren, sie nicht die Mechanismen haben, sowas zu entdecken. Sie haben einfach nicht die Ressourcen, und das sage ich jetzt ganz bewusst im Sinne von, sie verwenden sie nicht darauf. Ja, also man kann schon sagen, dass YouTube eine Verantwortung hat, solche Dinge zu entdecken, auch wenn sie nicht von Dritten drauf gestoßen werden. Denn hier in dem Fall kam das ja dadurch, dass ein Nutzer wieder selber ein Video darüber gemacht hat. Dieses Video ist wahnsinnig oft angeschaut worden und dadurch hat das eine öffentliche Aufmerksamkeit bekommen.
Dennoch streifen wir jetzt wieder das Thema Zensur. Diesem Thema möchte sich YouTube nicht so gern aussetzen. Es geht immer um die Themen Freiheit versus Beschränkung des Netzes. YouTube pocht auf die Freiheit des Netzes und stellt sich lediglich als Plattform dar. Aber bestimmte Inhalte werden auf der anderen Seite trotzdem bevorteilt, indem sie von Algorithmen eben ausgewählt werden. Kann man sich da auf die sogenannte Freiheit des Netzes und die Freiheit von YouTube berufen?
Also jedenfalls nicht hundertprozentig oder nicht ausschließlich. Sie haben das gerade sehr schön zusammengefasst, denn YouTube ist tatsächlich eine Plattform, aber es ist nicht einfach nur eine technische Infrastruktur. Auf den Standpunkt stellen sich die Firmen seit sehr langer Zeit. Langsam weicht das auf, weil sie einfach auch erkennen müssen, sie tun einfach viel mehr als das. Sie sind keine Medienunternehmen im klassischen Verständnis davon, denn sie erzeugen ja diese Inhalte nicht. Und es ist auch nicht so, dass sich dann Menschen da hinsetzen und zum Beispiel sagen, das holen wir heute auf die Startseite. Aber sie übernehmen schon eine sehr große Steuerung oder üben diese Steuerung aus in dem Zusammenhang, denn Algorithmen, Empfehlungssysteme werden von Menschen gemacht, die fallen nicht vom Himmel. Das heißt, es werden bestimmte Entscheidungen getroffen, was empfohlen werden soll, nach welchen Kriterien. Ich sage allerdings auch ganz offen, dass wir jetzt nicht einfach eine schlichte Antwort darauf formulieren können, wo diese Grenze verläuft und an welcher Stelle YouTube dann zum Beispiel aktiv werden sollte. Denn in dem konkreten Fall ist es ja, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel. Es kann ja sogar sein, dass diese einzelnen Kommentare gar nicht rechtswidrig sind. Es ist sogar wahrscheinlich, dass sie nicht rechtswidrig sind. Aber aus der Gesamtschau ergibt sich halt ein Bild, von dem man sagen muss, das wollen wir als Gesellschaft nicht. Und dann entsteht eben dieser Druck. Ja, und das ist in dem Fall auch in Ordnung. Aber schwieriger wird es natürlich, wenn zum Beispiel jetzt YouTube sagen würde, also die würden sich jetzt von dem Druck der Werbekunden nicht, sagen wir mal, beeinflussen lassen und sagen, wir lassen das einfach alles so stehen, dann hätten wir ein ziemliches Problem, denn dann könnte es sein, dass festgestellt würde, weder die Videos sind illegal, noch die Kommentare verstoßen gegen geltendes Gesetz. Dann gäbe es keine Handhabe, YouTube dazu zu zwingen, diese Kommentare zu löschen. Und im Grunde genommen finden wir das auch gut, denn in einer demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft ist eben alles das, was nicht verboten ist, erlaubt.
Dennoch wollte ich jetzt eigentlich gerade fragen, wie ein verantwortungsbewusster Umgang gerade mit dieser Thematik aussehen könnte oder zumindest einen Ansatz.
Wir müssen die Ressourcen haben, um so viel wie möglich davon überhaupt zu bemerken, ja, und nicht immer erst im Nachhinein von anderen darauf gestoßen werden. Das ist ja in der Vergangenheit oft der Fall gewesen, dass erst Dritte darauf hingewiesen haben. Und dann muss es eben auch in dem Unternehmen die, ja, ich sage mal, Prozesse geben, die dazu führen können, jetzt dann einzuschätzen, wir möchten das gerne verhindern, dass sowas passiert. Oder wir sagen in einem anderen Fall etwa ganz explizit und konkret, wir halten das für einen Teil der Freiheit, die wir gestatten wollen. Und dann muss man das aber eben auch verteidigen können.
Einige YouTube-Werbekunden haben ihre Spots auf der Plattform eingestellt, weil sich Pädophile in Videokommentaren vernetzt haben. Welche Rolle der YouTube-Algorithmus dabei spielt und welche Verantwortung YouTube dabei trägt, darüber habe ich mit Matthias Spielkamp von Algorithm Watch gesprochen. Danke, Herr Spielkamp.
Ja, danke, Herr Wellenhoff.
Wann ist die Herkunft eines Täters von Relevanz? Wann werden Klischees und Ressentiments bedient? Manche Medien nehmen es mit solchen Fragen nicht ganz so genau, was den Sachverhalt meistens wenig erhält, aber ein paar rassistische Schlagwörter ziehen ja immer Leser an. Der Verein Neue Deutsche Medienmacher hat letztes Jahr einen Preis für besonders unterirdische Berichterstattung zum Thema Migration ins Leben gerufen. Jetzt wird er wieder verliehen. Den Stifterinnen geht es aber nicht um Knallsätze auf Titelseiten, sondern um den subtilen Rassismus in den deutschen Medien. Isabel Bach hat die Gründerin des Vereins getroffen.
Ich will nicht sagen, die Medien sind rassistisch, aber sie verwenden oftmals eine rassistische Bildsprache.
Für Tina Adomako vom Verein Neue Deutsche Medienmacher sind beispielsweise Berichte über den Islam häufig mit einer bedrohlichen Bildsprache kombiniert. Muslimische Frauen würden sehr oft verhüllt, also stereotyp abgebildet. Auch die Berichterstattung über die Kölner Silvesternacht regt Tina Adomako nach 3 Jahren noch auf. Am Tag nach den Übergriffen zeigte die Süddeutsche Zeitung in einer Grafik eine weiße Frau, die im Genitalbereich von einer schwarzen Hand berührt wird. Auf einem Fokustitelbild war eine nackte weiße Frau zu sehen, deren Haut von großen schwarzen Handabdrücken übersät war. Eine rassistische Bildsprache, findet Tina Adomako.
Diese Bilder perpetuieren so dieses Bild des schwarzen, ungezügelten Mannes, der weiße Frauen vergewaltigen möchte oder so. Also das ist schon Subtext. Solche Bilder sind nicht harmlos.
Ihre Kollegin Prasanna Omen, ebenfalls Mitglied bei den Neuen Deutschen Medienmachern, meint, dass bisher eine Selbstverständlichkeit fehle, mit unterschiedlichen Gesichtern, Farben und Körpern in Kultur und Medien umzugehen. Ein Schritt in die richtige Richtung sei das Debüt von Florence Kasumba als erste schwarze Tatortkommissarin in der vor kurzem ausgestrahlten Folge »Das verschwundene Kind«. Prasanna Omen begrüßt die Rollenbesetzung, sieht die Medienreaktionen darauf aber kritisch.
Die Entscheidung war gut, aber sie hat gleichzeitig gezeigt, dass wir noch lange nicht an einem Punkt der Selbstverständlichkeit sind, weil vor allen Dingen die weiß dominierenden Medien sich gegenseitig auf die Schulter klopfen dafür und nicht mal abwarten, ob die Freude in der diversen Gesellschaft denn auch so groß ist, weil man auch zur gleichen Zeit denkt, okay, jetzt gibt es da eine, jetzt kann man wieder rechtfertigen, wie viele andere es nicht sein dürfen.
Auch Geschichten, die in den Medien nicht erzählt werden, tragen dazu bei, Meinungen in der Gesellschaft zu formen und zu festigen. Tina Adomako findet, dass Frauen wie sie mit krausem Haar und dunkler Haut in den meisten Frauenmagazinen keine Rolle spielen.
Ich komme in diesen Magazinen nicht vor. Ja, ich sehe mich da nicht wieder, aber ich lebe seit 40 Jahren in diesem Land. Und es gibt viele, die so aussehen wie ich und von Frauenmagazinen einfach unsichtbar gemacht werden, würde ich sagen.
Diese Art der Ausgrenzung sei nicht nur verletzend für die über 9 Millionen Frauen mit Migrationshintergrund, die mittlerweile in Deutschland leben, sondern auch eine Gefahr für die gesamte Gesellschaft. Tina Adomako.
Wenn ich das Gefühl habe, okay, ich finde hier nicht statt, so ich bin unsichtbar und dann ziehe ich mich vielleicht eher zurück, weil ich mich ja nicht als Teil von dem Ganzen fühle. Und das kann ja auch nicht das sein, was die Gesellschaft möchte. Wir wollen ja eigentlich zusammenwachsen. Und da müssen die Medien einfach auch die Gesellschaft, so wie sie tatsächlich ist, mehr widerspiegeln. Und ich finde, da sind wir noch nicht.
In Deutschland hat knapp jeder vierte Einwohner einen Migrationshintergrund. In den Redaktionen schätzungsweise nur jeder 50. Es gibt Versuche, dieses Ungleichgewicht aufzuheben. Beispielsweise veranstaltet der WDR alle 2 Jahre eine Talentwerkstatt für Medienschaffende mit Migrationshintergrund. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg organisiert Integrationsvolontariate für geflüchtete Journalisten. Stationen sind unter anderem die Bild-Zeitung, der Tagesspiegel und Deutschlandfunk Kultur. Das Integrationsvolontariat sei eine Chance für alle Beteiligten, so die Personalchefin des Deutschlandradios Kerstin Hinrichs.
Wir sind öffentlich-rechtlich und sehen uns da natürlich auch besonders zunehmend in der Verantwortung, uns auch immer mal selber zu hinterfragen, ob wir auch die Gesellschaft nach innen hin hinreichend abbilden, ob es sogenannte unbewusste Stereotypen gibt, auch zum Beispiel bei der Personalauswahl. Es ist sicher häufig so, dass journalistische Beiträge eben auch immer einen persönlichen Hintergrund haben. Und wenn dieser fehlt, dann kann man sich schon vorstellen, dass auch ein Teilabbild der Gesellschaft um einen herum fehlen könnte.
Mehr Vielfalt und dadurch weniger Rassismus. Die neuen deutschen Medienmacher kümmern sich darum. Isabel Bach hat sie getroffen. Es geht also um Bilder und um Sprache, die in medialen Echokammern verstärkt und zurückgeworfen werden, in Form von YouTube-Videos oder in Form von Alltagsrassismus. Und da kommt passenderweise der Bayerische Journalistenverband mit seiner aktuellen Broschüre zum Thema Sprache. Die ist, titelt der Report, auf der Schlachtbank, medial gesehen, versteht sich. Oder doch nicht nur medial gesehen. Das Bild auf dem Cover lädt zur genaueren Recherche ein, hat Arno Ozesek für uns getan.
Vegetarier und Veganer mögen bitte verzeihen, aber wir müssen hier kurz den Ansbacher Wurst-Contest von 2014 erwähnen. Es gab damals eine Jury, die laut Veranstalter-Website aus 6 leckeren Mädels bestand. Und die kürten eine Wurst der lokalen Metzgerei Kotzurek zur Königin der Bratwurst. Es spricht nun einiges dafür, dass der fränkische Contest in der Redaktion des BJV-Reports, dem Magazin des Bayerischen Journalistenverbands, Erinnerungsspuren hinterlassen hat. Denn das Titelblatt der aktuellen, vor allem der Sprachsensibilisierung gewidmeten Ausgabe, ziert ein Foto von keinem anderen als Metzgermeister Klaus Kotzurek, dem Hersteller besagter Siegwurst. Kotzurek zerlegt per Metzgerbeil 2 totgeweihte, nein, natürlich keine Ferkel. Es geht, wie gesagt, um angemessene Sprache. Er zerlegt also 2 Exemplare des Duden, aber so, als wären sie Schlachtvieh. Dabei fließt rote Suppe aus wie in den Blutopern Quentin Tarantinos. Und wie dort die zerplatzenden Leiber, sinken hier die zerfetzten Dudenseiten herab. Dem visuellen Wörterbuchmassaker ebenbürtig ist der Titel des Magazins. Sprache auf der Schlachtbank. Na klar. Besserwisserische Layouter werden die Redundanz von Foto und Text bekritteln. Wir aber sagen, das Titelblatt strahlt einen unverdorbenen, schülerzeitungsmäßigen Charme aus, der weiter zunimmt, wenn man im Editorial auf das Erkenntnisjuwel stößt, manchmal braucht es Drastik, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Das allerdings würden bayerische Wortschmiede wie Markus Söder, Stichwort Asyltourismus, Alexander Dobrindt, Stichwort Anti-Abschiebeindustrie und Uli Hoeneß, Stichwort Scheißdreck, sofort unterschreiben, was den Bayerischen Journalistenverband völlig unverdient in Bedrängnis brächte. Der Schlachtbanktitel soll ja gerade die unzarte Rhetorik aller Söder, Dobrindt, Hoeneß, AfD, aber oft auch seitens der Journalisten anklagen. Der ingeniöse gestalterische Clou liegt nämlich darin, dass auf der Schlachtbank des Report-Titelblatts zwar Doden liegen, auf der geistigen Schlachtbank des BJV aber hinrichtungsreife Sprachsünden. Mäßigen wir indessen unsere Wortwahl. Erfreuen wir uns an dem Interview des Reports mit Hermann Unterstöger. Wer es nicht weiß, Unterstöger ist einer der Autoren des Streiflichts in der Süddeutschen Zeitung. Das Streiflicht aber ist im deutschen Journalismus das, was Psalter und Hohelied in der Bibel sind. Das Feinste vom Feinen, Wortkunst von quasi göttlicher Qualität. Und Unterstögers Metaphorik ist wie gewohnt erlesen. Wenn er den BJV-Report mit Blick auf Modewörter wissen lässt, Sprache wandelt sich wie ein Park, durch den plötzlich ein Trampelpfad geht. Keiner hat ihn geplant, aber wenn ihn nur genügend viele benutzen, wird er irgendwann als regulärer Weg anerkannt. Man möchte in diesem herrlichen Bild verweilen. Unsere Sprache wie ein Park. Allein dabei stört die Überschrift des Interviews. Sie lautet: Unsere Sprache ist ein Trampelpfad. Nein, Leute, bei aller Liebe, das sagt Unterstöger absolut nicht. Er sagt aber sehr wohl über Sprache generell, ihre Würde zu erhalten, ist eine Verpflichtung der Journalisten. Unseres Erachtens schließt er dabei den BJV nicht aus. Halten wir also fest, um in dem Park, dem laut Unterstöger unsere Sprache gleicht, Trampelpfade auszutreten, muss man kein Trampel sein. Um Unterstöger so zu zitieren wie der BJV-Report, ist es aber hilfreich. Und bitte, Freunde im Süden, das alles ist nicht böse gemeint. Wir empfehlen Ihnen nur, wozu auch die Überschrift auf Seite 10 der aktuellen Reportausgabe rät. Schauen Sie jedes Wort kurz an.
Arno Ozeseks Beitrag zum Thema Sprachsensibilität. Jetzt ist Sören Brinkmann im Studio, Forscher auf Medias Res im Dialog, morgen um 15:35 Uhr. Herr Brinkmann.
Genau, die habe ich mitgebracht und da möchte ich zuerst mal an einen Namen erinnern und an eine Titelzeile der Bild-Zeitung aus dem Jahr 2009, als damals der neue Wirtschaftsminister vorgestellt wurde mit eben einem großen Bildtitel, auf dem der ganze Name abgedruckt war. Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Wilhelm Franz Josef Silvester Freiherr von und zu Gutenberg. Das Problem damals war, der Wilhelm, der hat sich reingeschlichen und zwar bei Wikipedia. Da hatte nämlich ein Spaßvogel diesen Namen da reingeschrieben. Die Kollegen von der Bild-Zeitung haben das übernommen und so schaffte es dann eben dieser Wilhelm auf die Bild-Zeitungstitelseite. Nun wollen wir fragen, wie viel Relevanz und wie viel Authentizität steckt denn in Wikipedia drin? Wir möchten morgen besprechen und die Frage stellen, welche Relevanz hat für Sie das Online-Lexikon und wie groß ist das Vertrauen in die Artikel? Gerade in dieser Woche schreibt die FAZ auch noch, dass die Zahl derjenigen, die schreiben, deutlich abgenommen hat. Und deswegen möchten wir, dass Sie anrufen. 0221 345 3451, 0221 345 3451. Gerne schon heute auf unseren Anrufbeantworter.
Danke, Sören Brinkmann.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Verena Todt und ich schreibe für den Döbelner Anzeiger. Wir fragen morgen, verschwindet die Zuckerrübe von den Döbelner Feldern? Der Konzern Südzucker plant, die Zuckerfabrik in Brottewitz bei Oschatz zu schließen. Und das bedeutet für 70 Anbaubetriebe in der Region Mittelsachsen, dass sie ihre Ernte künftig bis nach Zeitz transportieren müssen. Der Weg ist aber doppelt so lang. Somit wird sich der Anbau der Feldfrucht künftig wohl kaum mehr lohnen und sie wird wahrscheinlich von unseren Feldern verschwinden. Wir lassen dazu einen Anbaubetrieb aus unserer Region zu Wort kommen und auch der Vorsitzende des Verbandes der sächsisch-thüringischen Zuckerrübenanbauer erklärt, warum die Schließung der Fabrik eigentlich noch nicht nötig ist.
Und betreffend Medias Res im Dialog haben wir noch die Mailadresse vergessen. mediasres-dialog@deutschlandfunk.de heißt die. Mailen Sie uns. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Jetzt gleich der Büchermarkt mit Angela Gutzeit. Machen Sie es gut.